Die Welt ist ungerecht, das haben Sie sicher auch schon mal festgestellt. Die einen haben so viel Geld, dass sie gar nicht wissen, wohin damit, und die anderen können nicht einmal die Stromrechnung zahlen, wenn die mal etwas höher ausfällt. Da müsste man doch einfach mal was tun. Das hat sich auch Max Luger aus Salzburg gedacht. Und er tut was. Er verteilt Geld um in einem Container in der Innenstadt. Fair Share heißt das Projekt. Ich habe ihn dort besucht und was er mir erzählt hat, das hören Sie in den nächsten 2 Stunden hier bei Hauptsache Mensch. Ich bin hier in Salzburg in einem Container und vor mir sitzt ein Mann, der verschenkt Geld. Klingt zu schön, um wahr zu sein, ist aber so. Moment.
Ich verteile Geld, ich verschenke es nicht. Obwohl es verschenkt wird, aber ich verteile das Geld, das andere mir geben.
Genau so ist es, und Max Luger heißt der Mann und ich freue mich, dass er heute Zeit für mich hat. Wem genau schenken Sie denn das Geld oder an wen verteilen Sie es um?
Also in erster Linie müssen mir Menschen zuerst Geld geben. Und dann kommen zu mir Menschen, die Geld dringend benötigen. Und da schaue ich mir genau an, was da der Grund ist, dass zu wenig Geld vorhanden ist. Ich mache mir dann auch ein paar Notizen. Ich habe da ein Stammdatenblatt, das ich ausfülle. Zum Beispiel, ist man ledig, verheiratet, hat man Kinder, wie groß ist die Wohnung? Und dann die Problembeschreibung. Warum gerade das Geld in diesem Monat fehlt, dann schaue ich mir auch noch an, von woher Einkommen kommt, ob das Arbeitslosengeld ist oder ob das Sozialhilfegeld ist. Und dann, wenn ich dann sehe, was auch an Miete zu bezahlen ist und was dann für Lebensunterhalt noch vorhanden ist, dann gebe ich 100 Euro.
Da tauchen gleich 2 Fragen auf. Zum einen, das ist ja ein richtiges Antragsformular. Haben Sie dann auch Akten über die Leute, denen Sie das Geld geben?
Es ist kein Antragsformular, sondern das ist für mich eine Hintergrundinformation, die ich mir aufschreibe. Ich glaube, das ist auch für die Menschen wichtig, die kommen. Erstens wollen sie auch erzählen, was ihr Hintergrund ist. Und wenn sie dann wieder einmal kommen, brauche ich nur nachschauen, was Sie mir letztes Mal erzählt haben, dann geht das schneller. Es hat auch ökonomische Gründe. Auch warum ich 100 Euro gebe. Ich könnte auch 10 Euro.
Genau, das wäre nämlich meine nächste Frage gegeben. Warum geben Sie 100 Euro? Das ist ja richtig Geld.
Erstens einmal, weil wenn ich 5, 10 oder 20 Euro gebe, es gibt 30 christliche Kirchen in der Stadt, die ohnehin nur so viel geben können, weil sie nicht mehr vorhanden haben. Und dann kommen dort nur die Obdachlosen hin, nicht? Und für die Obdachlosen weiß ich nicht, ob das so nützlich ist, wenn man Obdachlosen was gibt. Weil sie bekommen genauso 480 Euro im Monat, aber die leben mehr von heute auf morgen. Und wenn dann am Monatsende nichts mehr da ist, dann suchen sie halt die Kirchen auf. Und das mache ich nicht, weil dort keine Frauen mit Kindern hinkommen in die Kirche. Darum gebe ich 100. Und da bekommen in erster Linie Frauen mit Kindern, vor allem Alleinerziehende etwas, dann ältere und kranke Menschen und zum Schluss erst die Alleinstehenden. Da habe ich meistens nichts mehr übrig, weil die Alleinstehenden auch 480 Euro zum Leben im Monat haben und die müssen dann doch eher durchkommen als Frauen mit Kindern.
Wie machen Sie das den Leuten klar, dass Sie da so unterscheiden?
Das musste ich, weil wie ich begonnen habe, habe ich diese Regel noch nicht gehabt. Da hat jeder was bekommen, der gekommen ist. Aber das hat sich wie ein Lauffeuer in der Stadt verbreitet und dann musste ich eben diese Regeln einziehen. Und das hat sich wieder genauso herumgesprochen. Die Leute wissen, also wenn du dorthin gehst, musst du ein Kind haben oder musst du Kinder haben. Und wenn du da auf der Straße lebst, bekommst du dort nichts. Also es spricht sich herum. Und im Nu waren weniger Leute bei mir. Und so konnte ich auch überleben, weil ich muss ja, wenn ich daherkomme und stehen schon 10 Leute vor dem Container und ich weiß, ich kann nur 2 oder 3 Leuten helfen, die 7 muss ich wegschicken, das ist nicht so einfach.
Wie viel Geld geht da in welche Richtung jeden Monat so über den Tisch?
Naja, es ist so, mittlerweile, ich bin das 5. Jahr da, rechne ich mich zu 30.000, 40.000 Euro im Jahr. Das sind so etwa 3.000 im Monat. Und mit dem Geld kann ich die
schlimmste Not sozusagen überbrücken helfen. Ja.
Max Luger heißt der Mann, mit dem ich in Salzburg gesprochen habe. Gleich geht's weiter und da erzählt er mir, wer an diesem Tag, als ich ihn besucht habe, schon bei ihm war. In Salzburg habe ich mich mit Max Luger getroffen. Er hat einen Container in der historischen Altstadt aufgestellt und nimmt Geld von Menschen an, die etwas übrig haben und verteilt es an die, die etwas brauchen.
Heute ist es relativ ruhig hier, habe ich den Eindruck. Oder was war heute schon los hier?
Ja, so gegen Mittag wird es immer ruhiger. Es waren schon 6 Leute da, davon haben 3 Leute etwas bekommen. Einer hat von mir privat 20 Euro bekommen, weil so um die 50 Euro gebe ich wöchentlich privat. Das andere, das war ein Mann und dann waren noch 2 Frauen und ein Mann, der etwas bekommen hat.
Was waren da für Geschichten dahinter?
Ja, die eine Frau war schon einmal da, die lebt in der Notschlafstelle und bekommt erst, die hat sich dann neu angemeldet und ist bei der Sozialhilfe vorgemerkt und hier habe ich eine Überbrückungshilfe gegeben. Und dann die andere Frau, die lebt schon, sie ist eine Syrerin, die schon 16 Jahre in Österreich lebt und die auch nur 250 Euro Lebensunterhalt hat, wenn sie die Miete und den Strom von ihrem Einkommen abzieht. Die war vor einem halben Jahr mal bei mir und ihr habe ich geholfen. Und dann noch einem jungen Mann, der schon kurz vor der Delogierung steht und dem habe ich auch geholfen.
Aber warum geben Sie 100 Euro und nicht Sachleistungen zum Beispiel?
Also ich verstehe eigentlich den Hintergrund von Sachleistungen nicht. Weil das ist ja bereits der Anfang vom Übel. Ich muss diesem Menschen vertrauen, ich gebe ihm das Geld. Wenn er zum Beispiel den Strom nicht einzahlt oder das Geld anderweitig verwendet, ist das seine Sache. Und er weiß genau, dass er nur fallweise zu mir kommen kann. Ich kann nur Menschen über den Berg helfen. Und wenn jemand zu oft kommt, muss ich ihm klar machen, dass so nicht weitergeht. Er muss jetzt zumindest einmal ein halbes Jahr wieder versuchen, dass er alleine lebt mit dem Geld, das er hat, ja.
Machen Sie dann quasi auch so eine Art Sozialberatung so ganz nebenbei? Versuchen Sie Moment. Versuchen Sie nebenbei so die Stellschrauben zu finden, wie die Leute vielleicht besser klarkommen könnten?
Das mache ich auch, aber das ist eher nur am Rande, ja. Zum Beispiel, wenn ein junges Mädchen kommt und sagt, ja, sie hatte das Konto überzogen, weil sie mit der Bankomatkarte in jedem Kaufhaus bezahlt hat und den Überblick verloren habe, ja, dann sage ich schon, also bitte schnell ein Wirtschaftsbuch anlegen, sonst verliert man die Übersicht und man wird dann von den Schulden überschlagen, kann man sagen, ja.
Sie haben eben erzählt, dass Sie auf Geschichten reagieren. Woher wissen Sie, dass die Geschichten wahr sind?
Ob die Geschichten wahr sind oder nicht, das kann ich nicht hundertprozentig beurteilen. Aber nachdem fast nie eine Geschichte gleich ist, nehme ich schon einmal an, das muss eine Geschichte sein, die er nicht erfunden hat. Weil sonst hätte er mir dasselbe gesagt, dass mir irgendjemand erzählt hat, der mal was bekommen hat von mir. Aber die Geschichten sind immer anders und neu. Und natürlich habe ich auch eine Menschenkenntnis und es ist Bauch und Verstand, der da zusammenspielen muss. Und dass die Angaben, die er mir macht, und ich meine, wenn jemand von der Sozialhilfe lebt, von 863 Euro im Monat und es bleiben ihm 200 bis 300 Euro, wenn jetzt die Miete abrechnen, Strom und was er sonst noch Ausgaben hat, dann ist mir relativ klar, dass ich ihm da mal helfen muss, nicht?
Max Luger hilft in Salzburg Menschen, die nicht genug Geld haben. Gleich geht's weiter mit ihm, hier bei Hauptsache Mensch. Max Luger will Menschen über den Berg helfen, wenn sie gerade etwas klamm sind. Was das für Nöte sind, in denen er jemandem mindestens 100 Euro gibt, das habe ich ihn natürlich auch gefragt.
Was ist das für schlimmste Not? Weil für schlimmste Not ist ja im Prinzip die Sozialhilfe da. Das heißt, es sichert das Überleben. Warum gibt's? Welche schlimmste Not kommt dazu?
Ja, die schlimmste Not. Ich sage mal, es gibt mehrere Wurzeln der Armut. Da gibt es eine Wohnungsarmut, eine
Arbeitsarmut, eine Ausbildungsarmut, aber die schlimmste Armut ist die Beziehungsarmut. Es beginnt meistens, wenn die Ehe in Brüche geht, aber es beginnt oft auch schon früher, wenn zum Beispiel eine junge Mutter vom Kindesvater verlassen wird oder der Mann, der Lebensgefährte, verschwindet über Nacht und lässt die Frau mit den Kindern alleine und räumt womöglich auch noch das Konto aus. Oder, wie es auch schon der Fall war, plötzlich wird der liebe Mann drogensüchtig, verkauft den Schmuck der Frau und räumt Sparbuch der Kinder aus. Also es gibt alle möglichsten Dinge. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich höre kaum zwei gleiche Geschichten.
Wann sagen Sie denn grundsätzlich nein? Für euch ist es hier nichts.
Ja, grundsätzlich sage ich nein, wenn jemand zu oft kommt. Ich mache Ihnen auch klar, dass ich nur über den Berg helfe. Und dann, ja, dann muss eine Pause sein. Dann müssen Sie wieder mal schauen, dass Sie mit dem, was Sie haben, zurechtkommen. Ja, und ich gebe auch manchmal nichts, wenn ich sehe, das sind Männer, die heute hereinkommen und die auch nichts vorweisen können, weil ich verlange mindestens den Bescheid, von wo sie Geld bekommen. Also entweder von der Krankenkasse oder dass sie von der Sozialhilfe leben oder von der Notstandshilfe. Erstens ist da die Adresse drauf, weil mir ist die Identität wichtig. Ich will nicht, dass mir irgendjemand etwas erzählt. Also er sollte hier in der Stadt wohnen. Ich sollte wissen, eben was ihnen zum Leben bleibt. Und ich meine, Alleinstehenden muss ich heute auch dann immer wieder klar machen, dass ich nicht helfen kann. Nicht?
3.000 Euro im Monat sind das in etwa, die in beide Richtungen hier fließen. Fragt da irgendjemand, wo das Geld herkommt oder hingeht? Oder wie dokumentieren Sie das irgendwo?
Ja, ich habe ja zum Beispiel ein gläsernes Konto. Ich kann jeder nachschauen im Internet und da sieht er auch, wer Geld bekommt, welche Spenden ich bekomme. Das ist alles nachvollziehbar.
Und das schon seit Sie angefangen haben, 2013?
Ja, das erste Jahr noch nicht. Da musste ich erst diese Homepage einrichten und ich wusste ja nicht, wie das weitergeht. Ich hatte die Bewilligung vorerst ja nur für ein Jahr nicht. Da musste ich wieder für 2 Jahre ansuchen und jetzt habe ich es noch einmal für 3 Jahre bekommen. Nächstes Jahr muss ich probieren, ob ich es mal für unbegrenzt bekomme. Aber da gibt es die Sachverständigenkommission in der Stadt und die will nicht, dass die Altstadt, das ist noch Altstadtbereich, dass da irgendeine Verhüttelung passiert, sondern das muss ein gewisses Bild abgeben. Nicht? Und die haben halt immer ein bisschen Bedenken. Ja.
Bedenken, dass ein Container das Stadtbild verschandelt. Gleich geht's weiter mit Hauptsache Mensch und Max Luger aus Salzburg. In Deutschland gab es vor einiger Zeit Kritik an den Tafeln. Da hieß es, dass Hartz IV ja zum Leben reicht und man da armen Menschen ihren Luxus finanziert. In Salzburg gibt Max Luger armen Menschen jetzt sogar Bargeld. Ich habe ihn gefragt, ob er da ähnlich kritisiert worden ist.
Zu den Tafeln möchte ich sagen, mir gefällt das nicht. Der Tafelgründer war bei mir. Da hätte der Staat schon längst eine Regelung treffen können, indem er gesagt hätte, es wird ein Supermarkt nur mehr bewilligt, wenn ein Abteil einrichtet, wo er die Lebensmittelreste hingibt, die sich die Leute frei entnehmen können gegen einen meinetwegen Mindesteinkauf von 10 Euro. Das soll ja jeden Tag leer werden. Aber nein, in Deutschland, das weiß ich, ich habe das einer Jahresabrechnung entnommen, in 10 Jahren sind da über 30 Millionen Euro mehr als 330 Kühlwägen angekauft worden, um die Waren von den Supermärkten zu... Das ist ja eine Parallelgesellschaft. Wo führt das hin? Das gefällt mir nicht. Mir ist es viel lieber, ich gebe den Menschen Geld, damit sie auch dort einkaufen können, wo alle einkaufen können. Ich meine, ich gehe bei einem Sozialmarkt vorbei, jeden Montag, da denke ich, wie bei einer Wildfütterung, die Leute stehen hier draußen, Schlange, nur dass jeder sich hinstürzen kann. Das ist wie nach einem Krieg, das soll doch im 21. Jahrhundert nicht mehr der Fall sein.
Eine ganz eigene Meinung hat Max Luger also zu den Tafeln. Er verteilt Bargeld, damit die Menschen da einkaufen gehen können, wo alle einkaufen. Wie andere ihn einschätzen, das hat er auch schon zu hören bekommen.
Armutsforscher sagen, ich bin ein Pflasterpicker, also der halt irgendwie Not lindert, aber die Armut nicht wirklich bekämpft. Aber man kann natürlich zusehen, wie nichts passiert, oder man tut einfach was. Nicht? Und Armut hat ja viele Gesichter, das weiß jeder, und dass der Staat nicht jedem Gesicht ein Gesetz geben kann, ist auch klar. Ich habe ja gerade gesagt, die größte Not ist die Beziehungsnot. Und wie soll man denn das gesetzlich regeln, wenn der Mann plötzlich verschwindet? Oder wenn er gewalttätig wird und die Frau muss ins Frauenhaus? Was soll man da für Gesetze machen? Da muss die Solidarität einspringen der Menschen. Und deshalb mache ich das.
Die Solidarität der Menschen ist das gute Stichwort. Von wem kommt das Geld?
Na, das Geld kommt hauptsächlich aus der Mittelschicht. Es ist noch kein einziger Reicher, wenn ich jetzt einen Reichen so bezeichne, dass ich damit einen Millionär meine, da war noch nie jemand bei mir. Aber ich habe mal die Leute gefragt, warum sie mir spenden. Ich habe da ungefähr 400 Spender und etwa 30, die mir da den Bogen ausgefüllt haben. Bei jedem Bogen steht drinnen aus Dankbarkeit, weil es mir gut geht. Und das war ja auch mein Prüfungstest, aus welchen Gründen geben die Menschen, weil ich denke, es hat noch nie eine Zeit gegeben, wo die Gesellschaft, die Menschen so viel Geld hatten. Und wenn die nicht umverteilen, wird es der Staat auch nicht tun, weil letztlich sind ja wir der Staat. Und der Staat wird immer sagen, ja, ihr habt ja auch so viel Geld, ihr könnt ja auch ein bisschen mithelfen. Und wenn aber das nicht sichtbar wird, darum sollte es solche Einrichtungen mehr geben. Ich meine, die Armutsforscher sagen, ja, hoffentlich kommt durch meine Aktion etwas ins Gespräch, dass man mal drüber spricht, über Armut. Man sieht ja die Armut nicht, darum redet man nicht drüber.
Wollen Sie die Gesellschaft verändern? Ist das nicht eigentlich der Ansatz marxistisch?
Was steht denn in Lukas 6,30? Da heißt es, gib jedem, der dich bittet. Und wenn dir jemand etwas wegnimmt, verlang es nicht zurück. Und das ist für mich der schönste Satz überhaupt, weil Jesus genau wusste, dass die Menschen tricksen. Und sie wissen ja, dass wenn ein Kind beim Spiel nicht verlieren kann, dann fängt es auch zum Tricksen an. Das Tricksen ist in uns drinnen. Und darum sollen wir nicht immer diese Menschen verurteilen und sagen, die nichts haben, das sind Gauner und das sind Lügner und Trickser. Also Jesus weiß das schon und wir sollen geben. Und ich meine, wenn wir jetzt einen Sozialstaat haben, dass sich dann die Kirche herausnehmen kann und sagen, ja, wir brauchen jetzt nichts mehr geben, weil jeder Staat sorgt, so geht das auch nicht. Ich denke, jeder Reiche oder jeder, der mehr hat, als er braucht, soll schauen, dass auch die, die nichts haben, auch leben können. Die Sozialhilfe ist ja zum Leben zu wenig und zum Sterben zu viel. Was soll man denn im Monat mit 864 Euro anfangen, wenn die Miete womöglich 500, 600 Euro beträgt? Was bleibt denn dann noch?
Da werden Sie so richtig wütend.
Ja, da werde ich wütend, weil wenn dann jemand zu einem Begräbnis fahren soll, einen Zug einsteigen soll, der kann sich die Zugfahrkarte nicht leisten. Woher denn?
War es diese Wut, die Sie diesen Container hat anschaffen lassen?
Nein, die Wut nicht. Das war meine Erfahrung. Ich habe in zwei der ärmsten Stadtpfarren von Salzburg als Pastoralassistent gearbeitet und da habe ich erst erlebt, dass Woche für Woche Bittsteller in die Pfarrkanzlei gekommen sind. Wo sollen Sie denn hingehen? Nicht, wenn Sie mit der Sozialhilfe einmal nicht auskommen. Wo sollen Sie hingehen? Zu den Politikern? Nein, Sie gehen in die Pfarre, weil sonst bekommen Sie ja nirgendwas. Und die Pfarren können das nicht geben. Sie können maximal 15 Euro geben. Und mir hat dieses Almosendenken auch schon gereicht, weil keine Frauen mit Kindern hingehen. Was sollen die mit 15 Euro anfangen, wenn sie einmal einen Kühlschrank wieder auffüllen sollen? Darum habe ich das gemacht.
Nicht Almosen geben, sondern ein bisschen Gerechtigkeit in die Gesellschaft bringen. Das will Max Luger in seinem Container in Salzburg. Und es ist wirklich sein eigener, denn er hat ihn selbst bezahlt. Und überhaupt hat der inzwischen 68-jährige Rentner das ganze Projekt Fair Share selbst auf die Beine gestellt. Wie er das gemacht hat und warum ihm das so viel bedeutet, darüber reden wir gleich hier nach den Nachrichten beim Münchner Kirchenradio. Fair Share steht auf dem Container in Salzburg in der Altstadt. Dort drin sitzt Max Luger und verteilt Geld um. Menschen, die mehr haben, als sie brauchen, geben ihm etwas und er gibt es weiter an andere, die gerade nicht über die Runden kommen. Eine ganze Reihe Dankesschreiben hängen auch dort. Ich habe ihn natürlich darauf angesprochen.
Zum Beispiel hier ist ein Dankeschreiben. Ja, oft kommen sie zu Weihnachten und zu Ostern. Möge Gott sie reichlich segnen zum Beispiel.
Es sind nicht allzu viele, aber wenn ich eine Karte bekomme, ich werfe sie nicht weg, ich hänge sie dann auf, nicht um zu demonstrieren, dass mich das freut oder dass die Leute sehen, dass sich da alle bedanken. So ist es ja nicht. Ich habe dort auch zwei Rosen, die mir Leute vorbeigebracht haben. Manchmal habe ich auch schon einen Kuchen bekommen, ja, oder Süßigkeiten oder Obst, ja.
Was bedeutet Ihnen das?
Naja, das bedeutet mir schon etwas, weil ich sehe, dass dann auch ein Dank zurückkommt. Ich meine, ich bin ja kein Amt, ja, das jetzt jeden Tag Geld auszahlt. Ich kann das voll entscheiden,
da kommt,
ob ich gebe oder nicht.
Da kommt jetzt gerade jemand rein. Müssen wir mal kurz Pause machen?
Und bis dahin spielen wir ein bisschen Musik hier im Münchner Kirchenradio.
So, da sind wir wieder zurück im Container in Salzburg. Da war eine kurze Unterbrechung. Jemand wollte rein, hat sich dann aber doch anders überlegt. Passiert das häufiger am Tag?
Na, die meisten kommen schon rein. Aber manchmal fragt jemand nach der Toilette, weil es gehen ja hunderte Touristen da vorbei. Und auch manchmal kommen Touristen auch herein und fragen, was das ist. Und dann erkläre ich ihnen halt das. Und ja, dann sind sie halt erstaunt. Manche geben sogar auch Geld ab, ja.
Kommen wir mal zurück zu den Leuten, denen Sie Geld geben oder beziehungsweise, würde mich interessieren, Sie sind nämlich eigentlich schon Rentner, also Sie haben es gerade gesagt, Sie waren Pastoralreferent zum Schluss. Ist das Ihr Ruhestandsprojekt oder was ist das für Sie?
Also ich habe in zwei der ärmsten Stadtpfarren gearbeitet und in der letzten Pfarre habe ich gesehen, dass es da eine Straße gibt mit 12 Wohnblocks, sozialer Wohnbau. Also eine Pfarre ist dann arm, wenn der soziale Wohnbau überdurchschnittlich dort vorhanden ist. Nicht? Es gibt reiche Pfarren, wie der Stadtrand, nicht, wo die Villen stehen. Nicht? Und dort ist es ja auch so, dass bei der Caritas-Sammlung dort die Pfarre viel bekommt, aber weniger Bittsteller. Nicht? Und bei der ärmsten Pfarre, die bekommen kaum Geld durch das Sammeln, aber haben viele Bittsteller. Und die Caritas, da bin ich auch wütend geworden, aber die hat nie reagiert, verteilt das prozentmäßig. Also 60% muss abgeliefert werden, nicht? Ob die Pfarre arm oder reich ist. Und da habe ich auch gesagt, dann fange ich etwas in der Pfarre an, habe dann den Umverteilungstag in der Pfarre gegründet, habe das so gemacht, ich habe die Leute gebeten, die mehr haben, als sie brauchen, dass sie auf ein Konto einzahlen. Einmal im Jahr wird das umverteilt und haben wir die Leute aus dem Pfarrgebiet eingeladen, sollen sie kommen. Und da haben sie 150 bis 300 Euro bekommen, damit sie sich auch Weihnachten einmal besser vorbereiten können. Das war immer am Caritas-Sonntag, der findet im November statt. Ja, und da habe ich gesehen, dass ich das innerhalb...
Da kommt wieder jemand rein. Machen
wir mal. Ja, so ist das, wenn man einen Mann interviewt, zu dem viele Menschen kommen. Die einen, weil sie Geld geben, die anderen, weil sie welches brauchen. Gleich geht's weiter mit Max Luger in Salzburg und mit seinem Projekt Fair Share.
So schnell ist das Mikrofon nicht. Wir sind wieder da nach der kurzen Unterbrechung. Und der Herr Lugner will immer deutlich schneller widersprechen, als ich ihn fragen kann. Also wir hatten gerade gehört, dass Sie ein Vorgängerprojekt in einer Armenpfarre, in der Sie gearbeitet haben, gemacht haben, einen Umverteilungstag. Da haben Menschen eingezahlt auf ein Konto und kurz vor Weihnachten haben Menschen Geld abholen können.
Von diesem Geld, das da zusammengekommen ist, das haben wir aufgeteilt. Und da habe ich gesehen, dass innerhalb von 7 Jahren sich die Zahl der Spender, die Spendensumme und die Zahl der Bittsteller verzehnfacht hat. Also linear hat gut funktioniert.
Also auf beiden Seiten?
Ja, auf beiden Seiten. Mehr Spender, mehr Bittsteller. Und dann habe ich mir gesagt, in der Pension möchte ich das hier in der Stadt öffentlich machen, also unabhängig von der Kirche. Und ich habe dann wirklich auch längere Zeit einen Künstler gesucht und letztlich ist das herausgekommen. Ich musste dann das bei der Stadt einreichen. Ich habe zum Glück diesen Platz bekommen, weil einen schöneren gibt es gar nicht, weil viele Touristen auch vorbeigehen. Und das mache ich jetzt das 5. Jahr, ja.
Jetzt muss man sagen, das ist wirklich die Salzburger Innenstadt. Hier gehen ständig irgendwelche Touristengruppen mit dem Fähnchen und dem Reiseleiter vorbei. Also Sie haben gerade so erzählt, dann habe ich mir gedacht, ich möchte das hier machen und jetzt steht er hier. Und zuerst suche ich mir mal einen Künstler, der es gestaltet. Ging das wirklich so leicht?
Es ging nicht so leicht. Also ich habe schon einmal 2 Jahre gebraucht, bis ich den Künstler gefunden habe.
Aber der war Ihre erste Idee?
Das war meine erste Idee. Ich musste ja dann zur Stadt gehen, also zum Stadtrat, der einmal für das Grundstück zuständig war. Ich wusste ja nicht, wo mich die hinschicken, nicht? Und dann musste ich schon das Projekt einreichen, also einmal vorzeigen, wie das ausschaut. Also ich musste vom Künstler zuerst das zeichnen lassen, wie der Container ausschaut. Und genau die Maße angeben, wie der da hereinpasst. Und dann musste ich warten, ja. Zuerst musste ich aufs Grundamt gehen und das Grundamt, die Sekretärin sagt das ihrem Chef, was ich da vorhabe. Und der Chef redet mit dem Bürgermeister und bekommt vom Bürgermeister den Hinweis, das wird nicht bewilligt. Ja, bekomme die Nachricht, dann habe ich noch einmal mit dem Stadtrat gesprochen, der mir das Grundstück ausgesucht habe. Der hat dann gesagt, er redet noch einmal mit dem Bürgermeister. Das hat wieder ein halbes Jahr gedauert, weil eine Wahl dazwischen war. Und dann hat der Bürgermeister wieder abgelehnt und dann habe ich um einen Termin angesucht. Ich habe mir noch 2 Leute mitgenommen, die auch für mich sprachen. Und letztlich habe ich ihn da überzeugt. Denn niemand wusste ja, was das wirklich ist, was ich da mache.
Sind Sie dann so jemand, der dann ganz zäh ist und immer wieder nachhakt? Oder waren Sie erst mal geduldig und haben gedacht, es wird schon?
Ja, ich habe gesagt, ich will das einfach. Und
also wird's was?
Der Bürgermeister hat mich auch lange warten lassen. Dann habe ich ihm geschrieben, dass ich habe 300 Adressen von armen Menschen. Wir machen dann da eine Demonstration. Und dann plötzlich ist es gegangen, ja. Dann habe ich einen Termin bekommen.
Und der Künstler hat sich auch ordentlich was einfallen lassen für die Außenhaut. Vielleicht können Sie es einmal selbst beschreiben. Das sind 2 Hände und das Ganze heißt Fair Share. Das Projekt allerdings ist das E von dem Share, ein Eurozeichen.
Ja, also die beiden Hände wurden so gestaltet, dass die eine Hand von einer wohlhabenden Frau kommt, also mit einem Goldkettchen, und die andere Hand, die ist ein bisschen zerfurcht, also eine Hand von einer arbeitenden Frau. Und die wohlhabende Frau überreicht ein Stück Brot. Das ist zwar ein bisschen irritierend, weil viele jetzt glauben, da werden Lebensmittel verteilt. Ist aber nicht so. Aber am Dach ist dann eine Schriftskulptur mit einem halben Meter großen Buchstaben geschrieben, Fair Share. Und der letzte Buchstabe, das E, ist ein Eurozeichen. Das soll ausdrücken, dass es hier um Euros geht, dass hier Euros verteilt werden. Und mein Sinnbild ist eigentlich der Brunnen. Also ich bezeichne den Container auch als Stadtbrunnen des 21. Jahrhunderts. Hier soll Geld fließen, Menschen spenden, geben mehr Geld herein und ich lenke es dann in die Bahnen, wo es hinkommen soll.
Max Luger verteilt Geld um in seinem Projekt Fair Share in Salzburg. Gleich reden wir darüber, wie er sich schon als Kind darüber gewundert hat, wie Arme von ihren Mitmenschen behandelt werden.
Ihre erste Begegnung mit Armut als Kind war die mit einem Onkel, habe ich gelesen.
Ja, das hat mir große Fragen aufgeworfen, wie ich dann mit 12, 13 Jahren gesehen habe, dass ein Bruder meines Vaters als Obdachloser in Linz am Bahnhof gestorben ist. Dieser Onkel, da war ich 8, 9 Jahre alt, ist öfter auf den Bauernhof gekommen. Mein Vater hat ihm zu essen und zu trinken gegeben, aber sie haben kaum geredet. Und da habe ich gemerkt, der Onkel hat mit uns Kindern nie geredet. Ich habe noch 3 Geschwister. Weil er sich geschämt hat. Und mein Vater und auch meine Mutter haben sich geschämt, wenn er gekommen ist. Und die ganzen Verwandten im Dorf haben sich geschämt. Ah, hat es geheißen, der Albert ist wieder da. Sie wussten nichts anzufangen. Und das ist ja in einem Dorf eigentlich prototypisch, also dass die Menschen nichts anfangen können mit Menschen, die nicht arbeiten. Ja. Aber es ist so. Meine Mutter hatte eine unheimliche Willenskraft und mein Vater war sozial. Und beides dürfte ich mitbekommen haben, weil um sowas zu machen, braucht es eine Willenskraft und vor allem auch eine soziale Empathie, oder wie ich das sagen soll. Jedenfalls, es sind da auch in dem Bauerndorf in den 1950er Jahren auch noch späte Kriegsheimkehrer vom Bauernhof zu Bauernhof gegangen. Mein Vater hat sie immer eingeladen zum Essen und hat sich dazugesetzt. Also mein Vater war sozial. Ja, und so ist es eben entstanden, dass ich da mir Fragen gestellt habe, aber nicht nur über den Onkel, warum da niemand beim Begräbnis war. Nicht, wenn dann bei einem Bauernhof der Dachstuhl abgedeckt wird von einem Sturm oder dass ein Bauer verunglückt, da herrscht eine irrsinnige Nachbarschaftshilfe. Aber wenn jemand, ein Mensch es aus eigener Kraft nicht schafft, da können die Menschen nicht umgehen damit. Da wissen sie nicht, was sie tun sollen. Warum arbeitet der nicht? Wir als Bauern müssen ja auch alle arbeiten, dass wir überleben. Warum arbeitet der nicht? Und ich habe dann später erfahren, dass damit die Ehe gescheitert ist bei diesem Onkel. Man hatte über diese Dinge nicht geredet früher. Aber der hatte halt nicht die Kraft. Und darum ist es halt so, dass es viele Obdachlose gibt. Weil nicht alle jeder die gleiche Kraft hat, nicht? Man kann zwar gut reden, ja, pack an, tu was, aber wenn ich die Kraft nicht habe. Ne? Und warum mache ich das auch? Weil ich sehe, dass es diese Menschen gibt. Und man kann nicht immer sagen, die sollen was tun. Ja. Die Starken sollen den Schwachen helfen. Das ist ja auch mein humanitärer Ansatz. Nicht?
Und vor allem hat Sie dann auch der Grund für die Armut interessiert und was das mit Menschen macht. Habe ich das jetzt richtig verstanden?
Ja, ich bin christlich sozialisiert aufgewachsen und da habe ich mir drei Dinge mitgenommen als Kind. Gott ist die Liebe, weil der Pfarrer immer von der Liebe gepredigt hat. Dann, ich bin in Gottes Hand, weil ich sein Geschöpf bin. Und drittens, ja, man hat immer die Geschichten von Jesus gehört. Jesus war viel unter den Menschen. Und ich habe mir gesagt, wenn ich mich als Christ bezeichnen möchte, dann muss ich auch das leben.
Und das tut Max Luger nicht erst, seit er das Projekt Fair Share in der Salzburger Innenstadt betreibt. Eigentlich hat er nämlich schon immer für die Armen gekämpft, sogar als er immerhin 12 Jahre in einer Bank gearbeitet hat. Max Luger will so leben, dass er sich guten Gewissens Christ nennen darf. Gott ist die Liebe, wir sind in Gottes Hand und Jesus war unter den Menschen. Das sind die drei Dinge, die ihm da besonders wichtig sind. Und das, obwohl der Mann jahrelang Banker war.
Also ja, wenn ich jetzt höre, da will jemand umverteilen und der ist eigentlich Banker, dann stoßen da ja wirklich Welten aufeinander. Wie haben Sie denn das ausgehalten?
Ja, also ich habe ja zwei Jahre auf den Hof gearbeitet nach meiner Grundschule, Hauptschule, bis mein Bruder aus der Schule kam. Dann hat man gesucht, ja, was macht man für mich jetzt? Weil mein Bruder bekam den Hof, mein älterer Bruder, der ist ja gescheit, der macht die Matura, der studiert, aber was soll man mit mir machen, haben die Eltern immer gefragt. Dann hat der Vater bei der Jagd den Direktor der Sparkasse von der Nachbargemeinde kennengelernt, der sagt, was machen deine Buben? Und dann hat mein Vater gesagt, ja, für mich suchen sie jetzt gerade was. Na, dann soll er zu mir kommen, kann er rechnen, hat der Vater gesagt. Ja, und dann, so bin ich in die Sparkasse gekommen. Da habe ich 12 Jahre gearbeitet und habe während dieser Zeit auch das Abendgymnasium in Linz besucht, weil ich habe gesehen, ich kann nicht reden, ich muss noch was lernen. Na gut, und dann habe ich 1974 maturiert, ich war 25 Jahre alt, und dann hat es mich aber in der Sparkasse nicht mehr lange interessiert, weil ich war dann nach der Matura mal, bin ich mit meinem Auto nach Taizé gefahren, nach Frankreich. Dort habe ich das Kloster erlebt und dann habe ich mir gedacht, bei uns, ob es da bei uns auch so etwas Ähnliches gibt. Und da war ich dann oft auf der Burg Alt-Bernstein. Das war von der Diözese die Jugendburg, wo man so Seminare machen konnte. Dann war ich einmal in Stift Kremsmünster. Dort habe ich einen Cursillo besucht. Das ist ein Glaubenskurs über 4 Tage. Und da bin ich dann auch immer wieder hinaufgefahren zu bestimmten Treffen, habe ich einen Pater kennengelernt. Und dann 1977, das war das Jubiläum im Stift Kremsmünster, 1200 Jahre Stift Kremsmünster, da hat dieser Pater zu mir gesagt, ob ich da nicht kommen möchte zu einer Animatorenschulung. Bin ich hingefahren. Und dann waren da so 20, 30 Jugendliche und dann habe ich erfahren, dass der ins Kloster eintritt, der tritt ins Kloster, 4 treten ins Kloster ein aus dieser Runde. Dann habe ich den Pater gefragt, welche Voraussetzungen es da braucht, um ins Kloster einzutreten. Dann hat er gesagt, es braucht die Matura und man musste im Kloster bekannt sein. Das war Montag, gleich in dem ersten Tag, wie die Schulung losgegangen ist. Am Mittwoch kommt er wieder zu mir und hat gesagt, er hat mit dem Abt gesprochen, ich kann ins Kloster eintreten und so. Dann habe ich gesagt, ich schlafe noch einmal drüber und danach bin ich ins Kloster eingetreten. Ich habe in der Sparkasse gekündigt.
Was haben Ihre Eltern da gesagt? Ja. Ich meine, die haben ja gedacht, sie hätten Sie gut versorgt, nachdem sie Ihnen dann die Banklehre besorgt haben. Es ging alles ruhige Bahnen. Er arbeitet da seit 12 Jahren, jetzt macht er auch noch Matura. Wahrscheinlich wird er jetzt irgendwie BWL studieren, aber nein, Sie treten ins Kloster ein.
Ja, also im Dorf war schnell die Runde, was mir da eingefallen ist. Ich hätte so einen schönen Beruf. Und meine Mutter hat gesagt, ich bin verrückt. Und ja, es war dann auch sehr hart. Ich war 4 Jahre im Kloster, also nach dem einem Jahr im Noviziat. Das war irrsinnig schwer, sich an diese Gebetszeiten zu gewöhnen. Und ich war ja auch am Samstagabend immer tanzen und ich war eigentlich in der Gesellschaft voll integriert. Also das war schon ein starkes Versetzen meiner Umgebung. Und dann nach einem Jahr habe ich mich aber für 3 weitere Jahre verpflichtet, also die zeitliche Profess. Und kurz bevor die zu Ende gegangen ist, da hat ein Mustermönch dann, der auch in Salzburg studiert hat, der hat dann geheiratet und dann war es für mich zu Ende. Also dann habe ich zu denken begonnen und ich habe dann auch gesehen, dass im Benediktinerstift eigentlich nicht ganz das für mich wirklich Wichtige da ist, nämlich ich möchte das Arme etwas bekommen und habe aber gesehen, dass ein Benediktinerstift ein Wirtschaftsbetrieb ist. Nicht?
Müssen Sie ja sein, weil Sie es selbst erhalten müssen?
Na, nicht nur, aber das ist schon vom Gründer her so gewesen. 777 war das so, dass das Kloster gegründet wurde, um eine riesige Landfläche mit Wald urbar zu machen, also bewohnbar zu machen.
Also auch da war es dann im Prinzip so, zum einen der Mönch, der geheiratet hat, da haben Sie darüber nachgedacht, ob Sie auch Familie möchten. Und zum anderen ist es jetzt wirtschaftlich auch nicht das, wovon Sie loskommen wollten.
Ja, ich habe mir dann gedacht, wenn ich selbst auf alles verzichte, nicht? Ich habe dann trotzdem ein Einkommen, wenn ich irgendwo dann ein Pfarrer bin in einer ortseigenen Pfarrgemeinde, dass dieses Geld dann zusammenkommt und dann muss gespart werden, dass die riesen Klostermauern wieder ausgebessert werden können. Nicht?
Also hat Max Luger das Kloster verlassen, aber trotzdem hat er weiter Theologie studiert. Aber er ist nicht Pfarrer geworden, sondern Pastoralassistent. Warum? Das hören Sie gleich hier beim Münchner Kirchenradio. Nachdem Max Luger das Kloster verlassen hat, ist er nicht etwa Pfarrer geworden, sondern Pastoralassistent. Warum er diesen Weg gegangen ist, das habe ich ihn natürlich auch gefragt.
Weil ich dann gesehen habe, dass der Pfarrer eigentlich für Hausbesuche überhaupt keine Zeit hat. Der muss die Sakramente vorbereiten, Taufgespräche oder bei einem Begräbnis die Gespräche führen mit den Hinterbliebenen. Also der hat gar keine Zeit für Hausbesuche und ich war so dankbar dafür, dass ich das machen konnte. Ich habe da auch so viele Geschichten gehört von Leuten, also das ist unglaublich gewesen.
Und Sie haben dann auch geheiratet, also scheint der richtige Weg gewesen zu sein.
Ich habe dann geheiratet und das ist leider sehr unglücklich verlaufen. Ja. Und so ist dann die Trennung erfolgt und ich habe ja dann wohl dann eine Lebensgefährtin wieder gefunden.
Das heißt aber, Sie haben auch ein Leben außerhalb dieses Containers.
Ja, natürlich, natürlich. Und ja, meine Lebensgefährtin war am Anfang nicht gar so erfreut, wenn ich da so viel herinnen bin. Aber mittlerweile weiß sie das, dass das mein Glück ist, weil ich bin da 20 Stunden in der Woche da, immer Montag bis Donnerstag von 9 bis 14 Uhr. Aber jeden Donnerstag fahren wir dann an den Traunsee, also ungefähr 70 Kilometer von Salzburg weg. Dort hat meine Lebensgefährtin ein Haus und es ist wunderschön. Und da kann ich übers Wochenende wieder alles vergessen und ich bin auch psychohygienisch vollkommen wieder gereinigt, kann man sagen, wenn ich am Montag wieder da bin.
Aber werden Sie irgendwann auch mal einen Ruhestand genießen können?
Ja, ich genieße ja das, weil wenn ich das nicht machen würde, ich wüsste nicht, was ich dann tun würde. Ich würde nur herumsitzen und es wäre mir fad.
Und Sie würden Ihrer Frau fürchterlich auf den Geist gehen,
ja,
wahrscheinlich.
Ja, das sage ich ja auch immer. Ich bin schon sehr sportlich. Ich laufe 2-mal in der Woche auch, 10 Kilometer. Und der Sport wäre natürlich auch mein Ausgleich. Ich werde dann immer sportlich irgendwo mit dem Fahrrad unterwegs. Ja. Ich mache ja das sehr gerne, weil die Menschen, die zu mir kommen, die sind ja wirklich auch so, wie soll ich sagen, so dankbar. Nämlich, ich habe, glaube ich, noch nie wer so viele Menschen in der Stadt weinen gesehen wie ich, wenn wir die ihre Geschichten erzählen. Ja, das ist manchmal schon auch sehr hart, aber man muss halt, wenn man das macht, einerseits hart sein und einerseits weich. Ja. Man muss Nein sagen können und man muss dann auch Ja sagen können. Ja.
Wenn Sie so ein Gespräch beendet haben, wie geht's Ihnen dann?
Oh, wenn ich helfen kann, geht's mir sehr gut. Wenn ich ablehnen muss, ja, da mache ich mir dann schon immer wieder Sorgen, warum habe ich dem was gegeben und dem nicht. Ich sehe ja nicht hinein, nicht? Welche Kriterien soll ich anwenden, nicht?
Und wie lange verfolgen Sie die Geschichten dann noch? Also Sie sagen, am Freitagmorgen fahren Sie oder Donnerstagmittag fahren Sie hier weg. Ist es dann auch weg oder müssen Sie das nochmal abarbeiten?
Das ist schon ziemlich schnell weg. Die erste Nacht vielleicht, dass ich noch über etwas nachdenke, aber dann ist es für mich klar, ich muss so handeln, weil ich habe so und so viele Mittel zur Verfügung und das kann ich nicht jedem helfen. Nicht? Ich habe das auch vom Anfang an mir so zurechtgelegt, dass ich gesagt habe, eigentlich kann mir überhaupt nichts passieren, weil wenn ich nichts habe, kann ich nichts geben, wenn ich was habe, gebe ich und das ist einfach so. Ja.
Soll das Ihr Baby bleiben oder schauen Sie sich auch um nach jemandem, der vielleicht mit einsteigen kann oder nach einem Nachfolger, dass das Ganze auf Dauer angelegt wird, auch wenn Sie irgendwann mal wirklich sich zur Ruhe setzen wollen?
Also ich habe schon gesagt, ich mache es, bis ich sterbe, aber ich weiß nicht, wie lange ich auch gesund bin, aber es ist niemand in Sicht.
Und dass es das möglichst in vielen Städten geben soll, wäre das Ihre Vision?
Das ist meine Vision, dass das einmal wirklich in jeder Stadt gibt, weil es soll ja auch ein Zeichen sein, dass wir Menschen Mittel finden, Wege finden müssen, um zu zeigen, dass es Armut gibt, weil Armut wird es immer geben, und wenn auch der Staat sehr viel tut. Aber ich sage, wir hatten noch nie so einen guten Wohlfahrtsstaat, aber auch noch nie so viele Menschen, die irrsinnig viel Geld haben, so viel, dass sie gar nicht wissen, wohin.
Also wahrscheinlich kein Nachfolger und Sie bleiben der Pflasterpicker.
Naja, ich habe mal ein Beispiel gesetzt oder einen Samen gelegt, dass es funktioniert. Wenn es sich so ein Mensch findet und das nachmacht, ist es gut, ja.
Ich wünsche Ihnen, dass Sie das noch ganz, ganz lange machen können, sowohl gesundheitlich als auch von den Spendern her, und hoffe, dass immer weniger Bittsteller kommen.
Ja, danke, aber das mit den Bittstellern, wenn es 15.000 in der Stadt gibt, die da in Armut leben, dann muss ich ja froh sein, dass nicht alle kommen, weil da wäre ich wirklich überfordert. Ja.
Max Luger war das und ich habe ihn in Salzburg in seinem Container getroffen, wo er Geld umverteilt, von den Reichen an die Armen. Wenn Sie Teile der Sendung verpasst haben oder einfach alles noch einmal hören möchten, dann können Sie das tun, und zwar unter münchner-kirchenradio.de. Da stehen nämlich alle unsere Sendungen online, auch zum Download, und als Podcast gibt es uns auch. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin eine schöne Zeit. Machen Sie es gut, Ihre Brigitte Strauß.